In den letzten Jahren scheinen die Berichte zu psychischen Erkrankungen und Belastungen im Zusammenhang mit Leistungsdruck und Perfektionismus zuzunehmen. Vermehrt erscheinen Artikel und Studien hierzu, und wie wir gleich hören werden, geht es dabei nicht nur um eine Art Trend, sondern um Phänomene, die gesellschaftlich und innerpsychisch verwurzelt sind. Das, was erstmal positiv klingt, der Drang, uns selbst zu verbessern, in Anführungszeichen, scheint uns oftmals krank zu machen. Grund genug, uns dies heute aus psychodynamischer Perspektive anzuschauen. Dabei wird es auch persönlicher, denn ich möchte euch hierbei ebenso erzählen, wie mich das heutige Thema bei der Arbeit für diesen Podcast beeinflusst hat. Heute geht es um die Selbstoptimierung. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur inzwischen 30. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Selbstoptimierung. Und dazu gibt es, meines Wissens nach zumindest, gar nicht so viel konkrete Literatur. Allerdings durchaus viele einzelne Verweise, Studien und Artikel, die ich hier einmal betrachten und sie mit meiner eigenen Erfahrung aus der Praxis zusammenbringen möchte. Beginnen wir damit, was Selbstoptimierung eigentlich meint, sowie einigen Zahlen und Beispielen. Selbstoptimierung wird von der Bundeszentrale für politische Bildung als kontinuierlicher Prozess der ständigen Verbesserung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten mittels Selbstthematisierung, rationaler Selbstkontrolle und permanenter Rückmeldung hin zur bestmöglichen persönlichen Verfassung beschrieben. Psychodynamisch interessant sind hier vor allem die Aspekte des Selbst, welches im Fokus steht, sowie die Mechanismen der Selbstkontrolle und der permanenten Rückmeldung und somit Erreichbarkeit von Tools wie beispielsweise Apps. Außerdem spricht die Definition von rationaler Selbstkontrolle, also etwas, was auf bewusster Ebene abläuft. Was nun aber natürlich nicht bedeuten muss, dass die Motive dahinter es auch tun. Dieser kontinuierliche Prozess der Selbstverbesserung gewinnt außerdem an Bedeutung. Der kanadische Psychologe Paul Hewitt sieht ihn sogar als Epidemie, von der vor allem junge Menschen betroffen sind. Und hierbei wiederum vor allem Frauen, da diese meist eine stärkere soziale Bewertung erleben. Ein Aspekt, auf welchen wir gleich noch zurückkommen. Die Ärztin und Redakteurin Eva Richter-Kuhlmann beschreibt ebenfalls, wie Selbstoptimierung an Akzeptanz gewinnt und sich dies zum Beispiel in der jährlichen Zunahme von schönheitschirurgischen Eingriffen zeigt, welche weder medizinisch, noch rechtlich, noch ethisch unbedenklich seien. Hier wird übrigens ganz klar abgegrenzt zur plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie, bei welcher eine medizinische Indikation besteht. Circa 73% dieser Eingriffe seien im Gesicht, was wohl auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung sein könnte, nämlich der Zunahme von Videokonferenzen, bei denen das Gesicht im Fokus steht. Hinter den schönheitschirurgischen Eingriffen stehe häufig das Versprechen, dass alles möglich sei und es weder Grenzen noch Komplikationen und Gefahren bei den Eingriffen gäbe. Ebenfalls ein Punkt, der uns gleich noch begegnen wird. Außerdem ist spannend, dass viele Klientinnen diese Eingriffe als Heilungsversuche erleben und durchaus einen Leidensdruck mitbringen. Was passiert hier? Wieso erleben wir uns als derart mangelhaft und unter Druck, dass wir uns in einigen Fällen durch eine Operation heilen müssen? Bevor wir versuchen wollen, diese Frage zu beantworten, möchte ich noch auf eine weitere Facette der Selbstoptimierung zu sprechen kommen, den Leistungsdruck. Britische Psychologinnen werteten 146 Studien aus, bei denen insgesamt über 41.000 Studierende aus den USA, Kanada und Großbritannien zwischen 1989 und 2016 zum Thema Perfektionismus befragt wurden. Das Ergebnis war, dass Perfektionismus über die Jahre hinweg linear zugenommen habe. Als Gründe fanden sie, dass heutige Studierende deutlich höhere Ansprüche an sich stellen würden und das Gefühl hätten, dass sehr viel von ihnen erwartet werde. Dabei sahen die Wissenschaftlerinnen nicht nur individuelle, sondern gesellschaftliche Entwicklung als verantwortlich. Sie beziehen sich hier auf Kapitalismus und Leistungsorientierung sowie wachsende ökonomische Ungleichheit und Unsicherheit, Konkurrenzkampf und Globalisierung. Hier sehen Sie die Ursache für den Wettbewerbsdruck und das Gefühl, es schneller an die Spitze schaffen zu müssen als andere. Diese Mentalität beschreiben Sie auch in den Familien sowie Institutionen wie der Schule, aber auch bei Hobbys wie Musik und Sport. Dass der Druck in diesen Bereichen vor allem durch die Eltern zugenommen habe, belegt auch eine Studie der Wissenschaftler Curran und Hill, die ein Ansteigen elterlicher Erwartungen zwischen 1989 und 2019 nachwiesen. Die Berliner Soziologin Anja Röcke betont in ihren Arbeiten zu dem Thema ebenfalls, dass Selbstoptimierung zwar kein neuer Trend sei, aber noch nie eine solche gesellschaftliche Reichweite gehabt habe. Und wie ist das im Bereich der Paarbeziehung? Laut der Psychologin und Fachjournalistin Marion Sonnmoser nimmt der Perfektionismus auch hier zu. Junge Menschen würden mehr Aufwand, Zeit und Geld investieren, um möglichst perfekte PartnerInnen zu finden. Die Ansprüche an die PartnerInnen und das gemeinsame Leben seien dabei aber so hoch, dass viele Beziehungen gar nicht erst zustande kommen würden. Ursächlich sieht sie ebenfalls ein Zusammenspiel aus ökonomischen, technischen und kulturellen Entwicklungen. Ebenso institutionelle Faktoren, wie zum Beispiel die Mentalität am Arbeitsplatz. Leistungsdruck sei zudem ein wichtiger, wenn auch nicht der alleinige Faktor. Die zunehmende Verbreitung der digitalen Infrastruktur begünstigt aber vor allem die spielerische Verbreitung der Selbstoptimierung. Die Technik ist immer bei uns. Wir haben stets unsere Handys oder Laptops dabei, diverse Apps offen und sind durch soziale Medien, Videospiele oder ähnliches stets im Kreislauf der Selbstoptimierung, indem wir unser Verhalten dokumentieren und permanent vergleichen, sei es mit anderen Menschen oder mit uns selbst. Wenn wir zum Beispiel angezeigt bekommen, wie viele Errungenschaften wir freigeschaltet oder wie viele Kalorien wir zum Vortag verbrannt haben. Durch die absolute Offenheit und das Vergleichen durchdringt der Trend der Selbstoptimierung alle Lebensbereiche. Wir vergleichen unsere Wohnung, Kinder, Beziehungen, unser Äußeres, unsere Berufe, Hobbys und eben Erfolge. Dabei treffen wir in diesem Prozess konstant auf mehr oder weniger echte Idealbilder. Infolge davon entstehen schnell Gefühle von Neid und Minderwertigkeit, sowie Stress und sogar Depressionen und Angststörungen. Mit den Worten des australischen Psychologen David Burl: Wir fühlen uns als Versager, weil wir glauben, nicht so gut zu sein wie unsere Vorbilder. Und damit kratzen wir nur an der Oberfläche. Selbstoptimierung wird auch in anderen Bereichen sozial eingefordert. Beispiele wären Vorgaben von Versicherungsgesellschaften zum angemessenen Körpergewicht oder der Gesellschaft zur adäquaten Präsentation des Körpers in der Öffentlichkeit sowie auf Datingplattformen. Selbstoptimierung wird somit in vielen Bereichen zur moralischen und sozialen Pflichterfüllung, die kaum noch durch Selbstbestimmtheit, sondern durch Zwang gekennzeichnet ist. Und um diesen groben Überblick noch einmal zu erweitern, werden diverse andere Phänomene mit der Zunahme an Selbstoptimierungsfacetten in Verbindung gebracht, die ich kurz noch nennen möchte und euch die entsprechenden Artikel dann in die Beschreibung packe. Wer Interesse hat, kann dann dort noch einmal im Detail nachlesen. Nach einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2022 arbeitet inzwischen knapp jeder Zehnte in Deutschland suchthaft. Das heißt, exzessiv, schnell und an mehreren Aufgaben gleichzeitig, sowie mit einem schlechten Gewissen bei Ruhezeiten wie dem Feierabend oder am Wochenende. Auch werden Sport und Magersucht mit zunehmendem Perfektionismus in Verbindung gebracht. Ebenso wie die zunehmende Zahl der Bildschirm- und Social-Media-süchtigen Kinder und Jugendlichen. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ob diese Entwicklung, wenn sie anscheinend so viele Bereiche betrifft, auch in der Psychotherapie angekommen ist. Wenn wir an den wachsenden Ökonomisierungsdruck der letzten Jahre denken, wäre man sicherlich schnell geneigt, diese Frage zu bejahen. Psychotherapien sollen kürzer werden. Was sich darin äußert, dass für Kurzzeittherapien finanzielle Anreize geschaffen werden. Also ein Therapeut, der nur noch Kurzzeittherapien anbietet, mehr verdient als einer, der Langzeittherapien durchführt. Zudem gibt es jährliche Streitigkeiten zwischen den KV und Krankenkassen bezüglich der adäquaten Bezahlung für Psychotherapie sowie zunehmenden politischen Druck auf ambulanten Praxen und der Tendenz hin zu zentralen Zentren unter staatlicher oder privater Führung, die entsprechend finanziell besser zu kontrollieren sind. Also auch hier soll es optimaler laufen, vor allem finanziell optimaler. Ein Thema, mit dem wir uns hier sowie auf Instagram ja schon befasst haben. Aber auch psychodynamisch spielen die Themen Leistungsdruck und Perfektionismus in der Psychotherapie eine Rolle. Der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel formuliert die Vermutung, dass die therapeutische Rolle an sich narzisstisch besetzt ist, also mit Fantasien und Gefühlen von Größe und Allmacht einhergeht. Dies zeigt sich innerhalb der analytischen Community, die diese Besetzung unterstützt, indem sie vorgibt, wie ein richtiger Analytiker, gar ein perfekter, zu sein hat. Gleichzeitig verdammt sie schnell diejenigen, die nicht diesem Bild entsprechen. Dies begegnet uns häufig in Fallvorstellungen, die meist als ideale Verläufe mit besonders scharfsinnigen analytischen Beobachtungen oder tiefgreifender Veränderung dargestellt werden. Liest man so eine Darstellung, ist es kein Wunder, wenn mehr oder weniger schnell ein Gefühl des Nichtgenügens entsteht. Ich erinnere mich hier an einen handfesten Konflikt, den ich selbst vor einigen Monaten an meinem Ausbildungsinstitut mit den dortigen Supervisorinnen hatte. Über die Frage, ob die Methoden der Ego-State-Arbeit als psychoanalytisch gewertet werden können. Wie ihr aus unseren Folgen zu dem Thema wisst, verstehe ich die Grundannahmen und das Arbeiten nach dem Ego-State-Prinzip als grundlegend psychodynamisch, sowie einem analytischen Kern folgend. Dies sahen die Supervisorinnen anders und verglichen die Arbeit eher mit der Verhaltenstherapie, woraus die Frage entstand, ob ich bei dem diskutierten Fall denn wirklich rein psychoanalytisch arbeiten würde. An dieser Stelle könnten wir uns auch zu Recht die Frage stellen, was daran eigentlich schlimm wäre, wenn sich psychoanalytische und verhaltenstherapeutische Methoden mischen. Ich fühlte mich jedenfalls plötzlich in meiner analytischen Identität in Frage gestellt und abgewertet. Auf ähnliche Weise wird unter AnalytikerInnen oft diskutiert, wie viel ein Analytiker sich in der Stunde persönlich zu erkennen geben darf. Und auch die psychoanalytischen Schulen verfallen nicht selten in Grabenkämpfe nach diesem Vorbild. Als Resultat dieser Dynamik entsteht, wie immer, wenn ein bestimmtes, narzisstisch besetztes Ideal vorgegeben wird, eine Angst davor, kein richtiger bzw. ausreichend guter Analytiker zu sein. So laufen wir Gefahr, ein falsches Selbst zu entwickeln. Also ein Selbst, das nicht unserem wahren Charakter und Bedürfnissen entspricht, sondern eben ein Selbst, das aus einer Anpassung entsteht. Die menschlichen Grenzen, die mit der therapeutischen Position einhergehen, werden dann schnell als persönlicher Mangel erlebt. Die Folgen können eine omnipotent gefärbte Verleugnung dieser Grenzen sein. Also eine Abspaltung der Aspekte des Nichtwissens oder Nichtverstehens oder der Zusammenbruch nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip, also nach dem Motto, wenn ich kein perfekter Analytiker sein kann, bin ich auch kein richtiger Analytiker. Zwiebel postuliert hierzu, dass je mehr die therapeutische Position, wir erinnern uns, dass es sich um eine innere Haltung in Bezug auf die therapeutische Identität sowie den zugehörigen Widersprüchlichkeiten und Grenzen handelt, je mehr diese Position narzisstisch besetzt ist, desto instabiler ist sie und desto eher geht sie verloren. Und lässt sich dieser Gedanke nicht auch auf unser Identitätsgefühl in anderen Bereichen münzen? Zum Beispiel jedes andere Berufsbild oder als Mann oder Frau oder Elternteil oder Teil unserer Kommune, Gesellschaft oder Landes oder was wir als erfolgreich wahrnehmen oder welches Menschenbild wir haben, um an die letzte Folge anzuknüpfen. Und um gleich noch an eine andere Folge anzuknüpfen, nämlich die zum Thema Verbundenheit, der Psychoanalytiker Jeffrey Kiel beschreibt, wie wir uns durch unsere Technologie weiter in eine Position der kollektiven Suche nach Bestätigung treiben. Unser eigenes Gefühl bezüglich dem, was und wie wir wirklich sind, also wie unser wahres Selbst ist, wird durch die Definition verdreht, die wir im Internet finden. Wieder entsteht ein falsches Selbst und wir verlieren die Verbindung zu uns, sowie der Welt um uns herum. Kiel geht so weit, dass er in dieser Entfremdung die Ursache für den menschengemachten Klimawandel sieht. Wenn wir hier mal kurz zusammenfassen, merken wir, wir kommen wieder auf die Punkte Menschenbild, Verbundenheit und narzisstische Wunde zurück. Indem wir eigene Grenzen und individuelle Eigenheiten verleugnen, geben wir uns unrealistischen Fantasien von Allmacht und Unbegrenztheit hin, die pathologische Folgen haben können. Sei es in Bezug auf unsere Umwelt, wenn wir die Natur als etwas mit unendlichen Ressourcen betrachten und diese so kaputt machen, oder auf uns selbst, wenn wir zum Beispiel die eigene Begrenztheit nicht aushalten und uns durch Gewalt einem von außen kommenden Schönheits- oder Leistungsideal anpassen. Wir haben schon gehört, dass die ständige Eingebundenheit in virtuelle bzw. technische Welten durch zum Beispiel soziale Medien mit der Zunahme an Selbstoptimierungsdruck in Verbindung gebracht wird. Soziale Belohnung durch zum Beispiel Likes und andere Aufwertung, aber auch Abwertung und die Angst, etwas zu verpassen, die sogenannte FOMO, sind dabei Hauptmechanismen, wie bindungsbezogene Ängste vom Verlassenwerden und narzisstisch getönte Ängste von Ungenügsamkeit befeuert werden. Laut Professor Christian Montag, welcher die Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie deren Einfluss auf unser Gehirn, die Psyche und Gesellschaft erforscht, sind die Online-Plattformen darauf ausgelegt, uns maximal zu fesseln, um möglichst viele Daten von uns zu erhalten, welche dann an die Werbeindustrie verkauft werden. Je mehr wir diese Plattform nutzen, desto mehr betrifft uns dies. Die Algorithmen sind so ausgelegt, dass Inhalte weniger angezeigt werden, wenn die Urheber bzw. Content Creator weniger aktiv sind. Da zum Beispiel Influencer, also Menschen, die durch ihre große Reichweite im Internet Produkte bewerben und eben andere Menschen zum Kauf animieren, nur so relevant sind, wie aktiv ihre Community ist, müssen sie also selbst stets aktiv sein. So wird diese Person quasi für ihre Aktivität belohnt und für Inaktivität bestraft. Ein Prozess, den wir in der Psychologie als Konditionierung bezeichnen. Es entsteht ein Hamsterrad, welches schnell in Abhängigkeit, Konzentrationsprobleme, Erschöpfung sowie Depression, Ängste und Burnout führen kann. Zu den eben genannten Mechanismen kommen also noch finanzielle Belohnungen hinzu, welche wiederum mit sozialem Status und narzisstischer Aufwertung verbunden sind. Je mehr eigene Grenzen aufgelöst werden, also je mehr sich jemand online zeigt, desto mehr wird diese Person narzisstisch belohnt. Immer erreichbar zu sein, wird zu etwas Akzeptiertem. Wieder wird eine natürliche und gesunde Begrenztheit verleugnet. Gleichzeitig setzen wir uns durch unsere Vernetzung in den sozialen Medien täglich sehr vielen Einflüssen aus. Was vor allem bei Menschen, die sich entweder gerade verstärkt in der Identitätsfindung befinden, wie zum Beispiel Jugendliche, oder die eine eher brüchige Stabilität diesbezüglich haben, zur Schwächung des eigenen innerpsychischen Rahmens führen kann. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Diesen Podcast gibt es ja vergleichsweise noch nicht so lange. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fast 1,5 Jahre. Für mich war dies, abgesehen von einem alten Facebook-Account, der erste Kontakt mit Social Media, den Podcast-Charts und Online-Bewertungen. Und obwohl all dies hier in Relation sicherlich noch klein ist, habe ich schnell gemerkt, wie es sich jedes Mal erhebend angefühlt hat, wenn ich positives Feedback bekommen habe und zusehen konnte, wie die HörerInnenzahl ansteigen. Ebenso hat es mich viel mehr beschäftigt, als es sollte, wenn diese wieder sanken. Ich merkte, wie ich immer häufiger auf diese Zahlen blickte und meine Stimmung ein großes Stück weit davon abhängig wurde. Und das, obwohl mir rational durchaus bewusst war, welchen Mechanismen ich hier erlag. Es war für mich schockierend zu merken, wie stark die ausgelösten Gefühle waren und wie wenig meine rational erwachsene Seite Einfluss hatte. Obwohl mir auch diese Dynamik aus der Praxis eigentlich wohl bekannt war. Hierin habe ich erlebt, wie stark die Suche nach Selbstoptimierung auf unseren unbewussten Ängsten beruht, beziehungsweise diese durch narzisstisch belegte Idealbilder und narzisstische Wunden ausgelöst wird. Sei es das Ideal, stets erreichbar zu sein, ständig zu wachsen oder keine Begrenzung zu haben, oder sich mit jemandem zu vergleichen, der erfolgreicher scheint. Hierhinter steht auch ein gewisses Menschenbild. Nicht nur vom superindividualistischen und leistungsstarken Erfolgsmensch, den wir im Internet präsentiert bekommen und welchem wir uns anzupassen versuchen, während wir gleichsam mit ihm in Konkurrenz geraten. Es ist auch ein Bild vom Menschen als Konsumenten. Zusammengefasst einem entmenschlichten Menschen. Verschiedene Untersuchungen und Reportagen, unter anderem vom MDR, welche ich zu dieser Folge verlinken werde, beschreiben ein ähnliches Erleben bei Influencerinnen und Content-Creatorinnen zu dem, was ich gerade dargestellt habe, wenn auch sicherlich auf einem anderen Niveau. Betrachten wir das Thema einmal von der strukturellen Ebene. Der Literatur- und Sozialwissenschaftler sowie Psychoanalytiker Götz Eckloff beschreibt hierzu ein Menschenbild vom Menschen mit fluider Persönlichkeit, allzeit flexibel und stets angepasst an wechselnde Anforderungen. Und auch er beschreibt den Verlust von Grenzen, wenn er davon spricht, dass mediale Inhalte so in uns eindringen, dass sie die Entwicklung unserer eigenen Identität und Symbolisierungsfähigkeit behindern. Also die Fähigkeit, innere seelische Zustände wahrzunehmen, auszudrücken und sich dazu zu verhalten. Er beschreibt, dass dies am Verlust des Realitätsbezugs dadurch liegt, dass wir konstant mit unrealistischen und narzisstisch aufgeladenen sowie verführerischen Bildern konfrontiert werden, die zudem Ideale vorgeben, denen wir uns unterordnen, wodurch die Unterschiedlichkeit verloren geht, die es aber zur Bildung einer individuellen Identität braucht. Wenn die Medien lediglich das aktuelle westliche Schönheitsideal zeigen, geht verloren, wie divers wir eigentlich sind. Außerdem beginnen wir uns nur dann attraktiv zu fühlen, wenn wir diesem Ideal entsprechen. Auch dann, wenn wir genetisch vielleicht eine ganz andere Veranlagung haben. Die Folge können die zu Beginn genannten Schönheitsoperationen sein. Aber auch der Verlust des wahren Selbst. Wenn wir uns verstellen und durch digitale oder chirurgische Tools in eine andere Form zwingen, halten wir die kulturelle Dynamik nicht nur aufrecht, sondern verinnerlichen, dass wir so wie wir sind nicht ausreichen. Der erlebte Mangel und darauf folgende Perfektionismus werden so zum Persönlichkeitsmerkmal. Durch den Verlust an Realitätsbezug entwickeln wir weniger ein Ich-Ideal, also unser Leitbild, nach dem wir das eigene Selbst bewerten, was entsteht, wenn wir uns aus der Beziehung zu unseren Eltern zu lösen beginnen, und entwickeln eher ein Ideal-Ich, welches eher in einer infantilen und fantasierten Welt verwurzelt bleibt. Zum Beispiel, wenn wir übermäßig narzisstischen Größenfantasien oder regressiven Versorgungsansprüchen folgen. Die amerikanische Psychologin Holly Schifrin stellt passend hierzu fest, dass Eltern, die sehr genaue und perfektionistische Vorstellungen von ihren Kindern, deren Erziehung und Entwicklung haben, diese häufig überbehüten und ihnen möglichst viele Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dass diese Überbehütung dazu führt, dass Kinder weder ausreichende Frustrationstoleranz noch Selbstvertrauen entwickeln. Und ebenfalls eher zu Ängsten, Depressionen und Unselbstständigkeit neigen. Die Eltern, die sich durch die Überbehütung unter Druck setzen, leiden selbst und geben das Streben nach Perfektion an ihre Kinder weiter, was diese dann internalisieren. Wenn wir diesem Gedanken folgen, können wir mutmaßen, dass die Verwurzelung in der regressiven Fantasiewelt, von der Eckloff spricht, auf diese Art bereits von den Eltern gefördert wird, indem sie die Kinder in einer unrealistisch konfliktfreien Welt halten, mit Objekten, die ständig verfügbar sind. Der neue Mensch, wie Eckloff sagt, wird als nabellos und gemacht vorgestellt, als Menschmaschine mit künstlicher Intelligenz. Hier greift er den zeitgenössischen Trend auf, zunehmend auf KI zurückzugreifen und eigene kognitive, emotionale und schöpferische Arbeit durch diese zu ersetzen oder ihr sogar die Rolle eines Partnerersatzes zu geben. Gerade letzteres ist ein Trend, der mir immer häufiger begegnet und wobei der Eindruck entsteht, dass die KI mit libidonösen Wünschen belegt wird. Ein verfügbarer Idealpartner, der aber eigentlich keine echte Beziehung anbieten kann. Die reale Begegnung wird aus sicherlich unterschiedlichen Gründen durch eine fantasierte Beziehung ersetzt. Wir können uns hier auch fragen, ob noch andere Rollen auf die Technik übertragen werden. Die idealen Eltern, die stets da sind und die eigene Anstrengung bemerken und loben. Oder geht es andersherum vielleicht darum, dass die realen Eltern strafend und abwesend waren oder damals schon viel Leistung gefordert und eher durch Funktionalität als durch emotionalen Halt präsent waren? Der Psychoanalytiker Werner Balzer stellt zudem die Vermutung auf, dass die Entwicklung der Mentalisierungsfähigkeit, also die Fähigkeit, Gedanken und Gefühle bei uns selbst und unserem Gegenüber zu erkennen und dadurch unser Verhalten sowie das Verhalten des Gegenübers zu verstehen, durch die mediale Überflutung beeinträchtigt wird, was erheblichen Einfluss auf unsere strukturelle Reifung hätte. Er argumentiert, dass durch die ständige Anwesenheit von realen und digitalen Objekten kein Raum mehr bleibt, um zu verarbeiten und Bedeutung zu finden. Es braucht nämlich nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Abwesenheit des anderen, damit Erlebnisse verarbeitet und somit mentalisiert werden können. Etwas, was wir aus der Psychotherapie sehr gut kennen, wenn wir zum Beispiel daran denken, was zwischen den Stunden bei uns und unseren Patientinnen an Verarbeitung passiert. Oder daran, dass Mentalisierung meist dann besser gelingt, wenn in Abwesenheit des anderen über eine jeweilige Situation nachgedacht wird. Letztlich verweist Jeffrey Kiel darauf, dass wir durch die technische Eingebundenheit und die hohen Leistungsansprüche sowie die Verleugnung eigener Grenzen ein verstörtes Verhältnis zur Zeit entwickeln. Alles soll schnell gehen und wir erwarten zu viel in zu kurzer Zeit, auch von uns selbst. Wir sind weniger frustrationsfähig und können schlechter warten und im Moment sein, sowie ein gesundes Gefühl dafür entwickeln, dass bestimmte Dinge eben Zeit brauchen. Hier kommen wir wieder auf das Thema Kurzzeittherapie zurück. Auch hier soll alles so schnell gehen und wir verlieren aus dem Blick, dass Entwicklung Zeit braucht. Wir können das eben Gesagte auch aus Sicht einer Abwehrbewegung verstehen und uns fragen, wovor wir uns hier eigentlich schützen. Geht es um Ängste vor dem Altern oder körperlichem Abbau, die wir zum Beispiel durch OPs bekämpfen? Geht es um Ängste vor Kontrollverlust und sozialem Abstieg, welchen wir durch Statussymbole wie Autos und Wohnung abwehren? Oder geht es um Schwäche und Krankheit, die wir durch Sport bekämpfen? Oder Ohnmacht, die wir durch Leistung bekämpfen? Oder geht es um Ängste vor potenziellen Enttäuschungen und frustrierenden Erfahrungen, weshalb wir dann Beziehungen eher zur KI eingehen oder uns auf die Suche nach dem ganz idealen Partner machen? Der Preis für solch eine Abwehr scheint hoch zu sein, wie wir schon gehört haben. Und dadurch, dass zum Beispiel die technische Vernetztheit derart kulturell verankert ist, ist es schwer, sich dem entstehenden Sog aus Druck und Verführung zu widersetzen. So könnten wir, um das Menschenbild noch einmal aufzugreifen, uns fragen, ob es nicht auch ein Bild vom ungenügenden und vom sozialen Absturz bedrohten Menschen ist. Geht durch diesen Druck die innere narzisstische Balance verloren und werden Ziele nicht hinterfragt und maßgehalten, können exzessiv betriebene Praktiken und Maßnahmen sogar wahnhaft und zwanghaften Charakter annehmen und zu chronischer Unzufriedenheit sowie emotionaler und körperlicher Erschöpfung führen. Jetzt haben wir verschiedene Ansichten aus verschiedenen Quellen zu dem Thema gehört. Fassen wir zusammen. Es geht also bei Selbstoptimierung zum einen um eine ideale Fantasiewelt, mit der wir ständigen Kontakt haben und in der die Objekte stets verfügbar und ebenfalls ideal sind, wodurch der schmerzliche Prozess der Abnabelung vermieden werden kann, der zur Entwicklung einer reifen Persönlichkeit aber dazugehört. Gleichsam geht es um einen konstanten Druck, sich an Idealbilder anzupassen, sich diesen unterzuordnen und mitzuhalten, sowie selbst ständig verfügbar zu sein. Da diese Idealbilder unrealistisch hohe Ansprüche vermitteln und natürliche Begrenzung sowie tatsächliche Individualität im Sinne eines wahren Selbst durch eine forcierte Scheinindividualität, hinter der eigentlich eine Anpassung unter Druck steht, ersetzen, werden Gefühle von Ungenügsamkeit und Unsicherheit gefördert, die zu neidvoller Konkurrenz und zwanghafter Selbstkontrolle führen können. Je mehr diese Dynamik von uns internalisiert wird, desto mehr geben wir sie weiter, weshalb sie verstärkt in unserer Gesellschaft verankert wird. Die konstante Eingebundenheit in die digitale Welt erschwert zudem die Entwicklung der Fähigkeiten zu mentalisieren, symbolisieren sowie die Ausbildung der eigenen Identität. Letztlich leidet auch die Verbundenheit zur realen Welt, wie zum Beispiel das Verhältnis zu Zeit, Grenzen, Natur und anderen Menschen, sowie der eigenen inneren, unbewussten Welt. Wie können wir nun hiermit umgehen? Selbstoptimierung ist nicht neu, wie wir gehört haben. Und ich glaube, es wäre nicht so ein Thema, wenn wir die Veranlagung und den Drang nach Perfektionismus und ständig erreichbaren Objekten sowie persönlichem Wachstum nicht ohnehin in uns hätten. Also per se, so glaube ich, handelt es sich bei der Selbstoptimierung dann nicht um etwas Pathologisches, sondern um etwas, wofür wir die Veranlagung in uns tragen. Somit kann es auch nicht darum gehen, etwas loszuwerden, sondern die Balance zu finden und das, was wir abwehren, zu konfrontieren. Wenn uns das zum Beispiel im Rahmen einer Psychotherapie gelingt, besteht die Chance auf Erleichterung. Wie erleichternd könnte es sein, nicht am Wochenende noch zu arbeiten, sondern die Füße hochzulegen? Wie erleichternd könnte es sein, sich von dem Leistungsideal für eine Zeit zu lösen und einfach durchschnittlich sein zu dürfen? Es sollte darum gehen, herauszuarbeiten, inwieweit der Perfektionismus hilfreich ist und welche Funktion er erfüllt, wie das wahre Selbst einer Person aussieht, was gegebenenfalls abgewehrt wird und wie wir uns damit anfreunden können, um wieder ganzheitlicher mit uns und unserer Umwelt verbunden zu sein. Ein ausgewogener Anspruch an Entwicklung ist ja zudem nicht nur etwas nicht Schlechtes, sondern etwas Überlebenswichtiges für uns. Es ist gut und kann unser Gefühl von Selbstwirksamkeit stärken, wenn wir einen starken Antrieb haben und uns leidenschaftlich und mit Fleiß für etwas begeistern oder an etwas dranbleiben können. Ich plädiere hier also auch zu mehr Milde mit sich und den leistungsstarken inneren Anteilen, die wir alle haben. Sich für etwas Eigenes anzustrengen, kann zudem mit viel Lebendigkeit einhergehen. Es sollte nur nicht zum Zwang werden. Hier wäre die Frage, ob wir unsere Gefühle oder ob unsere Gefühle uns haben. Der wichtigste Ansatzpunkt liegt meiner Meinung nach im Wiederherstellen bzw. Aufrechterhalten der Beziehung zu sich selbst, um hier eine ausreichende Balance zu finden. Dabei können wir uns auch Folgendes fragen. Müssten wir daran arbeiten, unser Selbstwertgefühl unabhängiger vom vermeintlichen Erfolg zu machen? Oder müssten wir unser Erfolgserleben unabhängiger von äußeren Vorgaben machen? Und nochmal, was ist unser wahres Selbst? Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich weiß, dass heute viele Informationen und Perspektiven zusammengekommen sind, da die Folge aus vielen verschiedenen Quellen entstanden ist. Aber ich hoffe, es ist mir gelungen, sie gut zusammenzufassen und einen roten Faden erkennbar zu machen. Wie immer gilt an der Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie gerne dort, wo ihr sie hört. Das hilft dem Podcast beim Wachsen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir unter hocherfreut-podcast auf Instagram folgen, um am Ball zu bleiben, was die neueste Entwicklung des Podcastes angeht. Außerdem könnt ihr mir dort euer Feedback geben, sowie unter der E-Mail-Adresse hocherfreut@outlook.de. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, vielen Dank für die Treue und das lange Zuhören bei, wie gesagt, nun schon 30 Folgen hocherfreut. In diesem Sinne freue ich mich sehr darauf, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen, wo wir uns nochmal mit dem Thema Selbstoptimierung befassen werden, diesmal aber aus einer gänzlich anderen Perspektive. Seid gespannt und bis dahin!